Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Bevor es heute losgeht, möchte ich gerne ein paar Worte in eigener Sache loswerden. Ab sofort kannst du dich über meine Homepage www.franziskagüntherfotografie.de, alles zusammengeschrieben, wieder für das Schön- und Stark-Foto-Event anmelden. Wie immer findet dieses Gruppenshooting im Freien statt. Der Termin im nächsten Jahr ist Montag, der 15. Juni. In diesem Monat habe ich auch ein ganz neues Projekt gestartet, und zwar meinen auditiven Begleiter Fühl dich schön mit Meditationen, Körperreise und Achtsamkeitsimpulsen. Diesen kannst du dir ebenfalls auf der Homepage anschauen. Alle Infos verlinke ich in den Shownotes. So, jetzt geht es aber endlich los. Zu Gast ist bei mir Bianca, die vor nicht allzu langer Zeit die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten hat. Liebe Bianca, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, liebe Franziska. Schön, dass ich hier sein darf. Schieß los, was hast du für Fragen an mich?
Lymphdrüsenkrebs, das sind Krebserkrankungen des lymphatischen Systems. Dazu gehören die Lymphknoten, die Mandeln und die Milz. Wie hat sich das denn bei dir bemerkbar gemacht? Also hattest du zum Beispiel geschwollene Lymphknoten oder allgemeine Beschwerden wie Fieber, starkes Schwitzen, Gewichtsverlust?
Also bei mir war das so, ich bin ziemlich krank geworden mit einer dicken, fetten Erkältung und mit einem sehr starken Husten. Und ja, das ging und ging nicht weg. Ich bin dann in Urlaub gefahren, habe gedacht, na gut, das gute Wetter in Thailand wird es wohl richten. Aber nach 4 Wochen hatte ich immer noch, also Schwächegefühl auch. Und ja, nach so ungefähr 4-5 Wochen sind meine Lymphknoten am Hals total angeschwollen. Ich war auch da beim Arzt. Die konnten aber noch nichts feststellen. Und dann kam ich dann nach Hause und bin mit diesen, wirklich, ich hatte mittlerweile so ein richtig dickes, fettes Ei an der Halsseite, zum Arzt. Und die haben dann eine Biopsie gemacht und haben dann mir leider mitteilen müssen, dass es Lymphdrüsenkrebs ist.
Okay, aber dann hatte dein Arzt da auch schon gleich die richtige Vermutung? Also ist das denn üblich, dass man gleich eine Biopsie macht?
Insofern, die wussten, wie lange ich das schon hatte. Ich hatte das schon 5-6 Wochen und das wuchs immer mehr. Also es ging nicht zurück. Und es gibt dann wirklich, ich glaube, noch eine andere Krankheit, irgendwelche Würmer, glaube ich, irgendwie in den Lymphdrüsen, was sehr unwahrscheinlich war. Und also dann hat er schon zu mir gesagt, ja, das sieht nach Lymphdrüsen, also nach einem Lymphom aus. Ich hatte dann auch später auch noch so Symptome wie Nachtschweiß. Das ist mir in Thailand natürlich nicht so aufgefallen, weil es wirklich sehr heiß war. Aber auch so diese typischen Symptome. Und also ich bin da eigentlich schon hin mit der Vermutung, ich hatte natürlich auch gegoogelt und habe gedacht, okay, also das könnte tatsächlich Lymphdrüsenkrebs sein.
Und wie war das für dich, als du ja diese Diagnose erhalten hast? Also Lymphdrüsenkrebs ist was mir jetzt überhaupt gar nicht alltäglich begegnet. Also
aber das ist sehr selten. Das passiert, glaube ich, nur 0,02% der Bevölkerung. Und ich war aber vorher sehr informiert. Also ich bin so eine Leserin. Das heißt, ich wusste auch, der ist ziemlich gut heilbar. Und ich bin auch schon in dieses Gespräch rein, habe gesagt, okay, ich glaube, ich habe Lymphdrüsenkrebs im Stadium Tritra Tralala und ich hätte gerne die Therapie. Und dass der Arzt mich gefragt hat, okay, kommen Sie vom Fach? Und habe ich gesagt, nein, aber ich kann lesen. Also ich kann ziemlich gut Englisch und konnte mir die Studien eben auch angucken. Mhm. In Köln gibt es ein Fachinstitut, da kommen die ganzen europäischen Lymphdrüsenkrebspatienten hin. Das heißt, ich war schon ziemlich informiert, weil ich mir das einfach schon gedacht habe und die Vermutung eben vorher auch schon ausgesprochen wurde.
Das heißt, als du dann die Diagnose erhalten hast, war das für dich eher wie eine Bestätigung deiner eigenen Vermutung und du bist dann schon recht gesettet in die Therapie gegangen?
Ja, das geht auch ziemlich schnell bei Lymphdrüsenkrebs, also eigentlich bei fast allen Krebssorten. Soweit ich informiert bin, also ich hatte ja, es mussten noch irgendwie 1-2 Tests gemacht werden, weil nicht ganz klar war, welches Stadium ich habe. Daraufhin wird dann die Therapie ausgelegt. Und dann war ich irgendwie 2 Wochen später, habe ich meine erste Chemo bekommen.
Okay, also das wird auch mit Chemotherapie behandelt. Erzähl doch mal, wie war die Therapie? Also was wurde gemacht?
Also ich habe nur Chemotherapie bekommen, 4 Zyklen. Aber so eine, wie hat mein Arzt gesagt, eine ausgewachsene Chemotherapie, also eine ziemlich heftige, die ich aber sehr, sehr gut vertragen habe, muss ich sagen. Ich hatte auch das Glück, ich habe eine neue Zulassung bekommen, die etwas verträglicher war. Und ja, also ich hatte, das war eigentlich ganz, was heißt lustig, die erste Therapie habe ich im Krankenhaus gemacht, da war ich 5 Tage im Krankenhaus, habe jeden Tag meine Infusion bekommen. Man bekommt eben auch Medikamente, dass einem nicht schlecht wird. Ich muss sagen, ich habe das wirklich super Bombe vertragen. Bin nach Hause gekommen, habe gedacht, oh, cool. Also ich war so überrascht, dass ich das so gut weggesteckt habe, dass ich meine Bude geputzt habe. Habe meine Freundin angerufen und gesagt, also ich fühle mich jetzt hier richtig schlecht. Also wenn ich jetzt hier wirklich krank bin und Krebs habe und mir geht es so gut, das ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Naja, hat die gesagt, jetzt warten wir erstmal ab. Am nächsten Tag hatte ich dann so leichte Halsschmerzen. Da habe ich gedacht, okay, du kriegst jetzt irgendeine Erkältung. Ich wusste ja jetzt so richtig nicht, wie sich das so anfühlt. Und das waren aber dann diese Schleimhäute, die anschwellen. Ich konnte damit aber überhaupt nichts anfangen und hatte irgendwie Appetit auf Sushi. Ich weiß nicht genau, wie mich das irgendwie überkommen hat. Habe dann auf diese Schleimhäute, diese angeschwollenen, erstmal Wasabi geschmiert und noch ein bisschen Chili. Und das war dann nicht so gut. Dann konnte ich tatsächlich auch 2 Tage lang nicht reden. Mhm. Also das war aber wirklich ausgemacht, das Problem. Das sollte man natürlich nicht tun. Also wenn sich das anfühlt für alle anderen wie Halsschmerzen, um Gottes Willen, nichts Scharfes essen. Ich habe das ziemlich gut mit Kokosgurgeln, also dieses Ölziehen, in den Griff gekriegt. Mhm. Dann habe ich mir ständig die Zähne geputzt und habe Ölziehen gemacht, irgendwie 2 Tage. Und dann wurde es auch besser. Und es kam dann auch nicht mehr. Ich habe dann einfach ein bisschen drauf geachtet, dass ich nicht wirklich zu scharf esse.
Das heißt also, die Chemotherapie hast du ganz gut überstanden. Wie ging das dann weiter? Also hast du dann schon gleich gemerkt, dass die Lymphknoten wieder kleiner werden?
Ja, also nach der ersten Therapie, also nach den ersten 5 Tagen im Krankenhaus, war das total krass, war schon fast alles weg. Also das ist wirklich, als wenn so ein Ballon irgendwie so im Hals geplatzt wäre. Das war natürlich auch dann für mich ein gutes Zeichen. Okay, das schlägt an.
Absolut.
Das war natürlich auch zu erwarten. Wie gesagt, Lymphdrüsenkrebs ist ziemlich gut heilbar. Wie hat der Arzt zu mir gesagt, sie haben sich zwar eine scheiß Krankheit ausgesucht, aber davon also eine beste Heilchance. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es halt wirklich gut vertragen. Also mir war natürlich auch manchmal irgendwie übel, aber da gibt es halt Medikamente für. Und man bekommt eben auch Cortison während dieser Chemotherapie. Dann konnte ich nachts nicht schlafen, hatte irgendwie Fressattacken. Aber das war jetzt alles irgendwie im Rahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war dann auch gleich eigentlich besser. Und nach der 2. Chemotherapie bin ich nochmal in diesem PET-CT. Und dann konnte man schon sehen, dass eigentlich keine aktiven Krebszellen mehr da waren. Und dann schießt man aber nochmal 2 Zyklen hinterher, um also sicher zu gehen, dass alles platt ist. Und dann kam dann, okay, sie sind krebsfrei.
Krass, also es hört sich an, als wäre das tatsächlich auch so schnell durchlaufen, ne? Also bis hier Chemotherapie.
Also war es tatsächlich auch. Also ich hatte im Oktober, am 6. Oktober habe ich angefangen und kurz vor Weihnachten hatte ich meine letzte Chemotherapie. Das Einzige, bei der letzten Chemotherapie habe ich noch so ein bisschen Blutarmut bekommen. Das heißt, ich habe noch 2 Bluttransfusionen bekommen. Da habe ich so richtig gemerkt, wie das Leben so wieder in mich zurückgelaufen ist. Weil mir dann wirklich einfach, mir war dann schwindelig und so. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, ich habe das toi 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 wirklich richtig gut weggesteckt. Allerdings, um schon mal was vorwegzunehmen, als dann alles rum war und dann so 2-3 Monate, wo ich gedacht habe, ach ja, okay, das war ja eigentlich gar nicht so schlimm, dann habe ich so psychische Probleme bekommen, die ich vorher überhaupt nicht hatte. Ich hatte auch keinmal irgendwie das Gefühl, ich muss irgendwie sterben oder ich habe Angst vorm Sterben, also gar nichts. Ich war so richtig wie im Kampfmodus. Ich habe so mein Amazonenkostüm angezogen, meinen Säbel geschärft und gesagt, so, jetzt geht's dem Krebs an den Kragen. Aber ich bin dann nach der Reha, also witzigerweise irgendwie so 2-3 Monate später, wirklich erstmal in ein Loch gefallen, weil auf einmal dann die ganzen Ängste kamen.
Hm, total verständlich. Und das erzählen ganz viele, dass die Psyche ein bisschen länger braucht, ne? Dass wahrscheinlich bist du am Anfang so damit beschäftigt, diese Therapie zu durchstehen, dass du gar nicht Zeit hast, das irgendwie psychisch aufzuarbeiten.
Ja, genau. Also das sagen die auch bei der Krebshilfe. Man ist ja wirklich so im Kampfmodus, geht nur um Leben oder Tod, dass man da überhaupt keine Zeit zu hat. Und das fand ich dann schon irgendwie sehr spooky, dass man das irgendwie so cool wegsteckt. Ich habe gedacht, okay, das war ja fast ein Spaziergang. Ja, das hat sich gar nicht angefühlt wie Krebs, wenn man sich das so vorstellt. Und dann auf einmal ist mal ein Loch gefallen. Also ich bin zum Beispiel überhaupt keine ängstliche Person und ich bin auch sehr risikobereit. Und auf einmal war das so, ich habe einmal Angst bekommen, ich habe mein Konto geguckt, obwohl ich mehr Geld hatte als vorher und habe gedacht, ich hatte auf einmal Existenzsorgen. Ich habe einmal Angst gehabt, mein Partner läuft mir weg. Ich habe Angst gehabt, weiß ich nicht, von Menschenmassen. Ich habe sogar eine Panikattacke bekommen. Also so Sachen, die mir völlig fremd waren. Ich wusste Gott sei Dank durch die Reha, dass sowas passieren kann, weil der Austausch da ziemlich gut war. Aber ja, das war für mich irgendwie eine sehr neue Geschichte.
Lass uns mal darüber sprechen, wie dein Leben eigentlich war, so bevor du die Diagnose bekommen hast und wie sich das durch die Diagnose verändert hat.
Ja, wie war mein Leben vorher? Also ich war sehr lebensfroh, würde ich sagen. Ich habe ziemlich viel gemacht. Ich habe auch nicht so ein klassisches Leben, muss man dazu sagen. Ich sage immer, ich habe mir so ein Pipi-Langstrumpf-Leben gebaut. Mhm. Ich bin, wie heißt das so schön, Entrepreneur. Ich habe Ferienwohnungen in der Eifel.
Wow.
Ja, also könnte theoretischerweise auch davon leben. Habe dann noch so ein bisschen nebenher gearbeitet. Habe jemanden im Rollstuhl betreut. Das hat mir dann irgendwie so viel Spaß gemacht, weil ich mit dem immer in Urlaub gefahren bin oder ja, habe dann meinen eigenen Kram machen können und habe mich sehr gut mit dem verstanden. Das fand ich ziemlich cool. Habe so alles Mögliche irgendwie gemacht. Ich fand das auch ziemlich cool. Also ich habe mich so gefühlt wie so eine Krake, die überall so ihre Finger im Spiel hatte und überall mitgemischt hat. Es hat mich schon irgendwie aus den Bahnen geworfen, muss ich sagen. Wo ich so gedacht habe, okay, was ändert sich denn jetzt eigentlich? Also meine größte Angst war, oh Gott, was ist, wenn ich das mein Leben so nicht mehr leben kann, weil ich halt ja so viel Verantwortung in so vielen Bereichen hatte. Also ich bin sozusagen hier in dieser Familie so der Kopf, der so alles zusammenhält, also zumindest unsere Ferienwohnung angehen und was ist, wenn ich das nicht mehr machen kann? Also das war so eine Angst, die aufgepoppt ist, die auch immer noch irgendwie da ist. Weil mit diesem Krebs oder dieser Chemotherapie einfach so Konzentrationsschwierigkeiten eben auch kommen. Mhm. Und dann ist man erstmal so ein bisschen ausgenockt. Da habe ich dann irgendwie so fast gar nicht gearbeitet. Gott sei Dank laufen diese Ferienwohnungen so fast wie passives Einkommen. Mhm. Und ich musste nicht so viel machen. Aber jetzt fühle ich mich schon so, als ich merke schon, dass ich Einschränkungen habe, einfach weil ich mich nicht mehr so konzentrieren kann. Weil ich nicht mehr so viel Sachen auf einmal irgendwie erledigen kann, weil ich auch Angst habe, wenn ich irgendwas zum Beispiel anfange. Oh Gott, hoffentlich machst du jetzt keinen Fehler, hoffentlich kannst du dich gut genug konzentrieren, hoffentlich hast du nicht wieder irgendwas vergessen. So, ja, ich würde sagen, das sind so die Hauptprobleme.
Also dir ist so ein bisschen die Unbeschwertheit abhanden gekommen?
Ja, das auch, ja. Mhm. Mhm. Das, glaube ich, trifft es ganz gut. Ich habe mir ja früher auch nie Sorgen gemacht. Ich habe so ein totales Urvertrauen gehabt, dass irgendwie auf einmal alles gut wird. Also egal, was wir für Herausforderungen hatten, das wird schon. Und dieses Urvertrauen ist tatsächlich so ein bisschen abhanden gekommen.
Mhm. Oh, das klingt, als hättest du wirklich ein sehr ausgefülltes Leben gehabt. Und du hast ja auch erzählt, du bist auch in einer Partnerschaft und du hattest dann auch mit deiner Krebsdiagnose oder dann danach so ein bisschen Angst, dass dir vielleicht dein Partner abhanden kommt. Wo kommt denn das her, dieses Gefühl?
Also ich glaube, das kommt daher, dass man irgendwie vielleicht denkt, man ist nicht mehr gut genug. Also zum Beispiel war das jetzt mit meinem Partner auch so. Ich war vorher so eher die Blonde von Sex and the City. Und dann wird man ja sozusagen durch die Schiene total beschossen. Und ich hatte auf einmal überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Und ich war so mit mir selber beschäftigt. Und ich hatte Stimmungsschwankungen von der Hölle. Und das hat schon echt, also auch zu wirklich viel Reibereien geführt. Und ich konnte selber damit, oder ich kann selber damit überhaupt nicht richtig umgehen. Also wenn man dann selber nicht weiß, was mit einem los ist und warum man dann immer mal Stimmungsschwankungen hat und jedes bisschen einen irgendwie total aus der Bahn wirft, ist das einfach total schwierig. Und die meisten, die dann auch keinen Krebs haben, die können das ja gar nicht nachvollziehen. Also für meinen Partner war das ja so, die schlimme Zeit, wo er das verarbeitet hat, war, als ich Chemo bekommen habe. Und der hat sich gefreut, ah super, hat ja alles super geklappt und ich habe mich auch nie hängen lassen oder so. Also ich habe da nie irgendwie auf dem Sofa gelegen und gedacht, oh, mir geht's total schlecht. Also ganz selten zumindest. Und danach bin ich hier wirklich in so ein Loch gefallen und die haben mir zu Hause alle gedacht, oh Gott, was ist denn mit der los? Das ist doch jetzt alles überstanden, warum freut die sich denn nicht?
Ja, ich glaube, das können Angehörige auch gar nicht so nachempfinden. Natürlich sehen die das, dass du jetzt gerade so eine Therapie kriegst, ne, und freuen sich, wie du eben schon gesagt hast, dass das jetzt alles vorbei ist. Aber diese psychische Belastung, ich glaube, dass man sich ja in solchen Momenten selber total fremd ist. Wie soll das dann die Familie verstehen, ne?
Ja, also wir hatten zum Beispiel eine Geschichte. Also ich vergesse einfach öfters Dinge. Also das ist mir vorher schon, aber das ist ganz extrem durch diese Chemo bekommen. Und dann habe ich, wir waren in so einer Ferienwohnung am Werkeln und mein Mann ist mit meiner Bonustochter schon vorgefahren und ich habe den Schlüssel nicht mehr gefunden. Und ich habe das ganze Haus abgesucht und habe ihn angerufen und habe gesagt, du musst zurückkommen, ich finde meinen Schlüssel nicht mehr, ich kann nicht nach Hause fahren. Gut, und dann kam er dann, haben wir dann zu dritt irgendwie alles abgesucht und auf einmal sagt er hier, ich habe den Schlüssel gefunden und ich habe gesagt, ja, wo war er denn? Wir haben so einen Verschlag irgendwie da, wo wir so Rasenmäher und sowas da aufbewahren und dann sagt er, ja, hier war der im Bottich drin. Und dann war ich völlig fertig, warum denn dieser Schlüssel, ich war doch gar nicht in diesem Schepp drin, ich konnte mir auch nicht erklären, wie dieser Schlüssel da reingekommen, also ich war wirklich am Boden. Also wegen so einer Sache, ne? Hätte ich früher gesagt, okay, naja gut, ne, bist ein bisschen zerstreut gewesen, wie auch immer. Haben dann irgendwie ein Bierchen getrunken, also ich nicht, aber er. Und dann auf einmal sagt er, ja, du, der war gar nicht da. Ich habe den in der Hosentasche gehabt, ich habe den aus Versehen mitgenommen. Das wäre früher kein Problem gewesen, hätten wir zusammen gelacht. Und ich bin wirklich völlig ausgeflippt, weil das für mich so, wie soll ich das beschreiben? Ich habe eh Probleme mit mir selber und meiner Zuverlässigkeit. Und dann werde ich noch sozusagen durch den Kakao gezogen. Ich habe ihm das richtig, richtig übel genommen. Ich meine, früher hat er das ständig mit mir gemacht und da war es auch kein Problem. Aber jetzt war das ein richtiges Problem und ich war richtig stinkesauer. Ja, das, wie gesagt, er kann das halt einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass einfach Dinge sich wirklich massiv geändert haben. Und das ist einfach schwierig.
Ja, ich glaube, dass man als Paar sich dann vielleicht auch nochmal neu finden muss, ne?
Ja, sind auch zusammen in dieser Krebsberatung, einfach weil wir weil er nicht verstehen kann, wie es mir geht und umgekehrt, ich halt eben auch nicht viel Verständnis gerade für ihn habe. Und dann, ja, die beraten halt eben auch Angehörige, was ich total gut finde.
Ich finde das auch ganz wichtig und ich finde das auch ganz großartig, dass dein Mann da mit dir hingeht. Also oft höre ich, dass die Männer denken, ach nee, ich brauche das nicht.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch ein sehr konservatives Modell zu Hause, aber das hat er tatsächlich auch gemacht. Also ich muss auch sagen, auch diese ganze Sexgeschichte, da konnten wir auch sehr offen drüber reden, wo ich gesagt habe, pass auf, also ne, mir ist einfach überhaupt nicht danach und ich weiß überhaupt nicht, was mit meinem Körper gerade stattfindet. Er hat das alles irgendwie mitgemacht. Also ich glaube, ihm ist die Beziehung einfach auch wichtig. Und deswegen macht er das. Und das rechne ich ihm auch wirklich echt hoch an. Also er muss auch tatsächlich wirklich viel aushalten mir. So mit ein bisschen Abstand. Aber ja, wie gesagt, also mein Augenmerk liegt natürlich jetzt auch erstmal irgendwie auf mir. Also ich habe mit mir selber eben auch ein Problem und ich gucke, dass es mir selber gut geht. Und auf einmal, wenn man vorher irgendwie immer alles gemacht hat und auf einmal kann man das nicht mehr oder will man das vielleicht auch nicht mehr, weil es einfach zu viel ist, fragt natürlich der Rest der Familie, oh Gott, was ist denn da los? Ne? Wieso? Was hat die Alte denn jetzt wieder für ein Problem?
Das glaube ich. Durch die Behandlung hast du ja vielleicht auch Medikamente, die dich so in die Wechseljahre katapultieren. Ist das bei dir so?
Also ich habe Gott sei Dank keine Medikamente bekommen, weil ich keinen Brustkrebs hatte. Ich habe keinen hormonabhängigen Krebs. Und ich nehme auch seit ein paar Monaten jetzt Östrogen und Progesteron, weil ich das bei Lymphdrüsenkrebs darf man das. Aber ich glaube, dass das tatsächlich genau diese ganzen Beschwerden sind. Ich bin auch jetzt in dem Alter, wo ich einfach in die Wechseljahre gekommen wäre, aber wahrscheinlich einfach seichter. Also ich sehe das so an meinen Freundinnen, die haben dieselben Beschwerden, aber halt einfach nicht so krass ausgeprägt. Und durch diese Chemotherapie ist natürlich jetzt einfach von jetzt auf gleich nichts mehr da. Und ich muss wirklich gestehen, diese bioidentischen Hormone, die haben mir wahnsinnig geholfen. Also von einem Tag auf den anderen war das mit den Stimmungsschwankungen wirklich schon besser. Und diese Hitzewallungen, die waren dann auch nach einer Woche oder zwei wirklich tatsächlich weg. Mhm. Und mein Frauenarzt hat auch mit Absprache mit meinem Onkologen dann gesagt, okay, sie können ja Östrogen und sowas nehmen. Das hat wirklich ja Berge für mich versetzt. Mir tut es immer noch leid für die ganzen Leute, die so einen hormonabhängigen Krebs haben, dass sie das nicht nehmen dürfen. Denke ich immer, Gott, die Armen müssen das irgendwie so durchstehen.
Mhm, ja. Lass uns nochmal auf das Thema Sexualität zu sprechen kommen, wenn dir das recht ist.
Ja, gerne.
Das beschäftigt ja viele Frauen, die gerade sich vielleicht in der Krebstherapie oder danach befinden. Du hast vorhin schon gesagt, dass vorher Sexualität und so weiter bei euch irgendwie alles ganz easy von alleine geklappt hat. Wie hast du denn mit deinem Partner darüber gesprochen, dass du jetzt keine Lust mehr hast?
Wie? Ja, wenn wir dann auch irgendwie, also wenn er dann zum Beispiel Sex wollte, dass ich einfach gesagt habe, ja, nee, also ich war dann noch sehr trocken unten und das hat mir teilweise eine Zeit lang, also als ich diese Östrogene noch nicht genommen habe, richtig wehgetan. Ich hatte teilweise Schmerzen und ja, ich habe das auch einfach ganz platt einfach angesprochen. Ich habe gesagt, naja, also ich war ja auch da natürlich belesen und wusste sozusagen, das kann kommen. Und ich habe ganz offen mit ihm darüber geredet und habe gesagt, pass auf, mir tut das weh. Das hat er natürlich auch gemerkt. Und dass man halt irgendwie trocken ist, merkt man natürlich irgendwie auch. Und dann haben wir versucht, irgendwie Gleitgel zu benutzen und, ja, weiß ich nicht, mehr Vorspiel und solche Sachen. Mhm. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist nicht drüber reden und einfach so tun, als ob man einfach keine Lust hat. Weil dann denkt der Partner, es liegt irgendwie an ihm. Mhm. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir wirklich ganz gut hingekriegt. Ich habe ihm immer noch irgendwie gesagt, ich finde dich total attraktiv und das ist auch so. Und da war ich auch immer total ehrlich, das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich habe einfach überhaupt keine Lust. Und das liegt an diesem ganzen Hormonchaos, was ich habe und ich bin mit mir selber beschäftigt. Und das hat er dann irgendwie auch verstanden. Dann haben wir dann so Alternativen geklappt. Das war dann irgendwie auch so ein Zeichen für ihn, okay, ne, die mag mich immer noch und die will, dass es mir gut geht vielleicht auch. Mhm. Und das war dann so eigentlich so erstmal in Ordnung, ja.
Du hast gesagt, ihr habt darüber geredet und dann nach Alternativen gesucht. Wie hat denn dein Mann so darauf reagiert? Also du hast eben schon gesagt, dass es für ihn so in Ordnung war. Aber hat das irgendwie was verändert zwischen euch?
Also wir hatten vorher auch schon mal irgendwie solche Probleme, dass ich irgendwie lustlos war und da konnten wir auch drüber reden. Ich finde, das hat uns damals irgendwie auch sehr zusammengeschweißt, dass man über solche Sachen reden kann. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also egal was ist, also wir sind sehr offen miteinander. Und ich bin auch so ein Typ, ich bohre, jetzt würde der wahrscheinlich sagen, ja, das geht mir total auf den Sack. Aber bei diesem Bohren sind tatsächlich auch schon viele Sachen einfach ans Tageslicht gekommen, die uns sehr geholfen haben. Und so ist es auch mit dem Sex halt einfach so gewesen, dass ich einfach gesagt habe, naja, das hat, ne, ich habe mit mir selber halt ein Problem. Oder wenn man so, meistens ist es ja so, dass man sich selber irgendwie nicht gut genug findet, dass man irgendwie Angst hat. Und wenn man das halt irgendwie ausgrenzen kann, wenn man das halt irgendwie aushebeln kann und man das ein bisschen nüchterner betrachten kann, weil man nicht das Gefühl hat, man ist selber nicht gut genug, dann finde ich, kann man ziemlich viel erreichen, würde ich mal so behaupten. Mhm. Wir hatten zum Beispiel auch so ein Thema, er ist, ja, wie gesagt, er ist ein sehr konservatives Modell und das ist auch so einer von der Bundeswehr, der bei den Fallschirmjägern war und so hinter den Feindeslinien abgeworfen wurde. Also so ein, wie soll ich sagen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, der würde, ja, also emotional, sagen wir mal, so ein empathisches ist ein bisschen schwierig. Und da habe ich auch teilweise wirklich drunter gelitten. Also ich brauche jetzt auch nicht ganz viel Getätschel, aber als ich Krebs hatte, hätte ich mir schon gerne so ein bisschen Beväterung oder Bemutterung gewünscht, was ich dann auch nicht so in dem Maße bekommen habe. Und da haben wir auch drüber geredet. Und dann habe ich halt eben auch wirklich so weitergebohrt, wo dann rauskam, dass er gesagt hat, ich kann das gar nicht. Also ich bin so aufgezogen und so erzogen worden durch meinen ganzen Werdegang. Ich will einfach, dass du mich aufgibst. Ich habe so Angst, dich zu verlieren. Ich möchte einfach, dass ich dich mitziehe, dass du nicht aufgibst. Er hatte so Angst, ich falle irgendwie in so ein Depressionsloch, dass er dann immer so Vollgas gegeben hat. Was ich auf der anderen Seite wieder so als, boah, kannst du mal ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen? Mhm. Und als wir das dann irgendwie so erarbeitet haben, sage ich jetzt mal, nach wirklich einigen Gesprächen, ging es mir dann noch irgendwie besser, weil ich dann einordnen konnte, warum er das so macht. Also für mich ist immer total wichtig gewesen, warum macht jemand was, damit ich einfach verstehen kann, warum derjenige so tickt und so reagiert.
Ja, total verständlich. Das heißt, das sind eigentlich seine Ängste, die er sich vielleicht selber auch gar nicht so richtig eingesteht, oder?
Genau, also ich glaube, das war uns, also ihm auf jeden Fall nicht bewusst, weil ich meine, Männer reflektieren ja meistens nicht so wie wir Frauen. Jetzt mal ganz Schubladendenken, ich weiß. Aber ja, und also das glaube ich, war für ihn eine Erkenntnis, aber für mich halt irgendwie auch. Und auch mit dem Sex ist das so, wenn man dann erkennt, okay, das hat nichts mit mir zu tun, die liebt mich trotzdem noch und macht mir dafür andere Gefallen, sage ich jetzt mal, dann sind wir halt dann viel auf Oralsex umgestiegen oder sonst irgendwas, dann hat sich das, glaube ich, für ihn auch einfach nicht so schlimm angefühlt. Also man kann ja noch mehr Sachen machen. Also wenn es dann einfach wehtut beim eigentlichen Geschlechtsverkehr, gibt es ja noch 1000 andere Sachen, die man irgendwie machen kann. Ja, das ist halt dann trotzdem Schönes.
Ja, ganz wichtig. Hast du denn eigentlich in deiner Familie schon auch mit Krebs zu tun gehabt oder bist du sozusagen die Erste, die so eine Diagnose bekommen hat?
Nee, leider nicht. Mein Vater ist an Prostatakrebs gestorben vor 3 Jahren.
Ach Gott, es tut mir leid.
Und mein Onkel, der ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, also auch ziemlich früh. Aber tatsächlich hat mich das nicht beeinflusst, als ich die Diagnose bekommen habe, dass ich irgendwie Angst gehabt hätte.
Okay, also du hast nicht die Diagnose bekommen und gedacht, mein Vater und mein Onkel sind daran gestorben. Was bedeutet das jetzt für mich?
Nee, das habe ich irgendwie nicht gedacht. Also witzigerweise, also in meinem Umfeld haben es, glaube ich, viele gedacht und das haben auch viele auch nicht auszusprechen, also sich getraut, das zu sagen. Aber für mich war total klar, ich überlebe das und das ist erste Runde ist sowieso kein Problem und zweite Runde würde ich auch noch schaffen und gab es für mich überhaupt keinen Zweifel dran, das rockst du jetzt.
Hast du denn jetzt immer so eine unterschwellige Angst in dir, dass du vielleicht nochmal einen Rückfall bekommst oder ich weiß gar nicht, wie das bei Lymphdrüsenkrebs überhaupt ist?
Ja, also das kann man, das sind etwa 11%. Wo die Therapie nicht anschlägt oder dass man halt in den, ja, also im ersten Jahr zumindest einen Rückfall bekommt. Also ich bin auch noch im ersten Jahr. Ich habe jetzt im September meinen nächsten PET-CT. Und ja, tatsächlich, jetzt habe ich das. Also es ist nicht so richtig doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so Existenzängste und so sind witzigerweise schlimmer. Aber ja, die Angst, die fährt eigentlich immer mit.
Du hast ja vorhin auch erzählt, du hast grundsätzlich irgendwie vor ganz vielen Dingen Angst, die du vorher nicht hattest. Wie gehst du denn damit um? Hast du da irgendwie für dich Strategien entwickelt, was du machen kannst? Eine Tüte atmen oder was weiß ich, sowas zum Beispiel?
Ja, also tatsächlich, ich klopfe hier die Thymusdrüse. Das hilft mir ganz gut. Und auch Atemübungen. Also das Schöne daran ist, was heißt das Schöne? Ich weiß rational, dass das nicht schlimm ist, muss man, dass das wieder weggeht. Ich hatte zum Beispiel eine Panikattacke im Auto und ich wusste, was das war und ich wusste auch, wie ich mir selber helfen kann und habe dann diese Thymusdrüse geklopft und habe versucht, Atemübungen zu machen. Das war trotzdem total schlimm, aber ich bin nicht völlig amok gelaufen und konnte das Auto noch zum Parkplatz steuern und dann, ja, sozusagen habe ich am Lenkrad festgekrallt. Also ich denke, Wissen ist total Macht. Also wenn man weiß, was das ist und was man dagegen machen kann, dann hilft das einfach enorm. Dann hat man nicht diese Panik, oh Gott, was ist das? Und kommt das irgendwie wieder? Ich bin auch jetzt relativ selbstbewusst und sage, okay, wenn ich nochmal so eine Panikattacke bekomme, dann weiß ich, ich muss mich jetzt zum Beispiel aus Menschenmassen zum Beispiel weg rausziehen oder ich atme dann tief oder klopfe meine Thymusdrüse oder versuche mich zu entspannen oder mache mir Musik auf die Ohren, versuche mich ein bisschen abzulenken. Also das hilft auf jeden Fall.
Und wie gehst du grundsätzlich mit deinen Ängsten um, wenn du jetzt nicht so was Akutes hast, sondern insgesamt die Angst, die so immer so ein bisschen auf deiner Schulter sitzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich lasse mich halt therapieren. Also ich bin bei der Krebshilfe und ich lasse mich auch noch coachen. Und das hilft auch tatsächlich, einfach zu wissen, dass das nicht ich bin, sondern dass das ein Auslöser ist von irgendwelchen Hormonen, die irgendwie kreuz und quer durch meinen Körper fliegen scheinbar. Also das hilft schon. aber ich versuche zeitgleich eben auch Kontrolle zu bekommen. Also in allen möglichen Lebensbereichen, zum Beispiel habe ich jetzt meine ganzen Finanzen angefangen zu sortieren und habe jetzt irgendwie mehr Geld auf dem so Puffer. Das ist jetzt sozusagen das Ziel. Ich rede auch mit meinem Mann offener darüber, dass ich einfach Angst habe, dass er zum Beispiel mich verlassen könnte, weil ich nicht gut genug bin. Und ja, so drüber reden hilft mir halt irgendwie auch. Und ich versuche halt immer so Kontrollsachen. Also das habe ich vorher überhaupt nicht gebraucht. Also ich habe vorher mein Konto teilweise bis Anschlag manchmal überzogen gehabt. Und es war völlig egal. Und ich habe trotzdem total gut gelebt. Und jetzt hätte ich am liebsten so 50.000 Euro plus irgendwie auf dem Konto, damit sozusagen für alle Lebenslagen ich ein Jahr lang sozusagen arbeitslos sein kann. Ja, also ich versuche, Kontrolle wieder zurückzubekommen, soweit das irgendwie geht. In den meisten Lebenslagen würde ich sagen, ich bin auch irgendwie dran zu überlegen, okay, wie kann ich noch mehr passives Einkommen generieren, dass ich halt trotzdem nicht arbeiten muss und ja, solche Sachen. Mhm. Also so der Plan B reift so gerade im Kopf. Das ist jetzt genau ein Jahr her nach der Diagnose und ich merke auch meine, ja, so ein bisschen kommt so meine Kraft halt eben einfach wieder, dass ich wieder auch klar denken kann. Und jetzt beschäftige ich mich so ein bisschen mit, okay, wie könnte ein Plan B aussehen? Wie viel Geld brauchst du eigentlich? Was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Worauf solltest du dann mehr deinen Fokus legen? Also zum Beispiel habe ich auch angefangen, dann ins Fitnessstudio jetzt regelmäßig zu gehen oder sind wir zumindest am das weiter zu etablieren, weil mir das einfach wichtig ist. Oder ich habe mit Meal Prep angefangen, dass ich mich besser ernähre. So Vorsichtsmaßnahmen, um wirklich alles ja besser unter Kontrolle zu kriegen, würde ich sagen, damit ich auch sagen kann, okay, ich habe alles irgendwie probiert, was irgendwie geht und ich habe mein Leben unter Kontrolle in einer gewissen Art und Weise.
Das Wort Kontrolle habe ich jetzt ganz schön häufig bei dir gehört.
Ja.
Aber ja, natürlich, man will vermeiden, dass man noch mehr am Boden liegt. Verstehe ich total.
Also ich war halt vorher wirklich total unbeschwert und jetzt ist wirklich dieses, ich habe früher nie Kontrolle irgendwie gehabt über mein Leben und habe immer wirklich so in den Tag reingelebt und wirklich immer so dieses Urvertrauen gehabt. Und jetzt merke ich einfach, ich brauche mehr Struktur, ich brauche mehr Organisation, was ich vorher immer so total verteufelt habe, weil ich das total furchtbar und spießig fand. Und jetzt ist es so, das gibt mir einfach Sicherheit und Halt und ist auch einfacher. Also wenn man gute Gewohnheiten hat, dann ist das Leben einfacher und mir fällt einfach alles irgendwie schwerer als vorher.
Das heißt, du musst eigentlich auch lernen, mit dir selber mehr Geduld zu haben, ne?
Ja, also auch das. Ich bin jetzt auch nicht so der geduldigste Typ. Das fällt mir auch sehr, sehr schwer. Aber ja, also ich muss mich wirklich, wie du vorhin gesagt hast, neu erfinden. Also das, und vielleicht, das fand ich eigentlich eine ganz schöne Perspektive, vielleicht auch zu einem besseren, weil diese ganzen Beschwerden, die ich jetzt habe, also Gelenkschmerzen, Schulterschmerzen, weiß der Geier, die wären ja mit den Wechseljahren wahrscheinlich sowieso gekommen. Ich habe sie halt nur einmal geballt auf einmal bekommen. Und ich denke, man kann da auch noch wirklich viel machen. Also mit Sport, Ernährung und auch einem Mindset und so ein bisschen das Gefühl, ich habe Kontrolle über mein Leben. Ich glaube, ich kann man viel noch verändern. Also ich merke halt eben auch bei mir selber, seit ich manche Sachen verändert habe, geht es mir einfach damit besser.
Ja, ich glaube, das ist häufig so, dass wir Frauen erst, wenn wir ein bisschen älter sind, irgendwie lernen, den Fokus wieder mehr auf uns zu lenken.
Ja, das ist eigentlich total schade, weil ich habe vorher auch immer geguckt, dass es allen Leuten gut geht, nur nicht mir selber. Ich war immer so das letzte Rad, obwohl wahrscheinlich meine Freunde sagen würden, naja, du warst auch immer allein in Urlaub, bevor du ein Kind hast. Ich habe schon auch noch Sachen gemacht, die mir oder auf mich aufgepasst. Aber jetzt ist es nochmal irgendwie eine Spur extremer, würde ich sagen.
Ja, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also gerade um auch so im Alltag so glücklich zu sein. Also ich merke das an mir selber auch und ich bin ja nicht erkrankt, aber ich komme jetzt auch langsam in das Alter. Und ich merke auch, dass mir das total gut tut, mir irgendwie bewusst Zeit für mich zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das müsste man eigentlich den Kindern schon in der Schule beibringen, wenn ich ehrlich bin, weil das so wichtig ist. Und gerade wir Frauen, also opfern uns einfach total auf und fühlen sich für alles verantwortlich. Und ja, also ich bin auch tatsächlich sehr überrascht, was ich so vorher alles so wuppen konnte, auch so nebenher. Und es geht jetzt einfach nicht mehr. Da denke ich, oh krass, also das hast du alles irgendwie gekonnt und gemacht, aber es geht jetzt einfach nicht mehr.
Ja, dieses Multitasking, was früher immer so hoch gelobt wurde, also das weiß ich noch, wie mir auch als meine Kinder klein waren, mal gesagt wurde, oh krass, was du alles so gleichzeitig machst. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie ein Kompliment.
Ja, also ich weiß es halt irgendwie auch nicht, aber es ist ja eigentlich gang und gäbe, ne? Also meine, du bist Mutter, dann ruft irgendwie einer an, dann hast du da irgendwie dieses Spiel, was du organisierst, dann musst du in der Schule antanzen, dann denkst du für deine Kinder mit, dann kochst du zwischendurch, dann fährst du denen mal, keine Ahnung, zum Sport, also dann hast du da deinen eigenen Job, dann ne, ruft noch da irgendwie einer an, also das machen ja, weiß ich nicht, zigtausende Frauen eigentlich.
Absolut, was für ein rasantes Tempo, was?
Ja, also ich finde das eigentlich auch, ich meine, da bleibt ja überhaupt keine Zeit für einen selber. Also das sind ja total viele. Also ich habe wirklich gute Freundin, die sagt immer, guck mal, also das muss ich jetzt mal hier ausklammern für alle Männer, die zuhören. Guck dir mal hinten das Pärchen an, er sieht aus wie das blühende Leben, dahinter kommt die Frau völlig fertig mit den Kindern, hat wieder alles organisiert und gemacht und der hat schön auf sich selber aufgepasst. Wo ich so denke, ja, also tatsächlich fallen mir solche Pärchen auch ganz auf mittlerweile, wo er dann aussieht wie das blühende Leben, war dann immer mit seinen Jungs irgendwie zum Mountainbiken in den Alpen und geht schön ins Fitnessstudio und macht alles für sich. Und die Frau steht dann zu Hause, kocht, putzt, passt auf die Kinder auf. Ja.
Und trägt dann auch noch die Tasche, wenn ein Ausflug gemacht wird. Das habe ich auch schon, das habe ich erst letztens gesehen und mir dachte, krass, er fährt mit dem Fahrrad vor, ja, total unbeschwert. Und sie kommt dann mit dem Fahrrad neben sich ein Kleinkind auf dem Fahrrad, dann noch ein Kind auf dem Fahrrad mit drauf und noch die Tasche.
Ja, also ich meine jetzt, ne, dann tun wir immer so, aber ganz oft ist es ja wirklich auch so. Und ich meine, also ich bin ja, wir sind ja gepatchworked, das ist ja schon, ich habe ja, was heißt Männerverschleiß, das ist ja schon jetzt die dritte längere Beziehung. Ich habe immer alle anderen vergrault, aber also ich habe eigentlich immer dran gedacht, was in der Tasche für meinen Kindern ist. Also ich habe keinen Mann gehabt, der da drüber nachgedacht hat. Auch nicht der Vater von meinem Sohn. Das war irgendwie immer so ungeschriebenes Gesetz, dass das die Frau macht. Und ja klar, ich meine, wenn du immer alles auf dem Schirm hast für alle, dieser ganze Mental Load, wie das so schön heißt, ja, ich meine, auch wenn wir in Urlaub fahren, also ich organisiere das. Ich, also die gucken in den Kühlschrank, die wissen nicht, wo was ist. Also auch da an alle, die zuhören, was super funktioniert. Ich sage immer, ja, ich kann jetzt aufstehen und gucken und für dich suchen. Aber das kostet dich eine Fußmassage und auf einmal siehe da, nee Mama, ich guck noch mal und auf einmal wird dann alles alleine organisiert und gefunden. Also das kann ich nur als Tipp
draußen mitnehmen. Eine gute Strategie.
Ja.
Sehr witzig. Bianca, lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast ja damals die Chemotherapie bekommen. Da sind dir ja sicherlich auch die Haare ausgefallen, oder?
Ja, genau. Also ich habe sie dann noch abrasiert. Weil ich nicht wollte, dass ich irgendwann im Bett aufwache und dann habe ich die ganzen Haare da rumliegen. Das ist, glaube ich, noch schlimmer. War für mich tatsächlich nicht so schlimm. Also mein Sohn und mein Mann haben mir die Haare abrasiert, obwohl ich sehr eitel bin. Ich war auch so eine, ja, immer so mit Kleidchen, sehr Frau. Und also ich muss sagen, ich habe meine Haare nicht ganz so gut gepflegt. Ich hatte immer sehr schöne, dicke Haare. Aber ja, wenn es drauf angekommen ist, also ich war schon sehr eitel. Und ja, dann hatte ich Glatze. Obwohl, ich war überrascht, also es hat mir ganz gut gestanden. Ich habe mich auch sehr wohl damit gefühlt, dieses ganze Haare waschen und Gedöns, das war auch sehr praktisch, kann ich nicht anders sagen. Also ich mochte auch meine Glatze, also ich habe da immer so drüber gefühlt und es hat sich wirklich schön angefühlt und auch als dieser Flaum danach gewachsen ist, also ich habe jetzt so ungefähr so 4-5 Zentimeter Haare wieder, ganz lockige und die fühlen sich an wie so dieses Monchichi früher, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber ich empfinde mich als sehr alt damit.
Okay, die kurzen Haare, weil die grau jetzt geworden sind oder warum?
Ja, also die, also Glatze fand ich noch irgendwie sexy. Das war noch irgendwie so ein Statement irgendwie so für mich. Da habe ich immer so halt dann geschminkt und dicke Ohrringe. Das fand ich irgendwie noch cool. So mit den grauen Haaren, das ist so eine Frisur, die meine Oma also früher mal getragen hat. Vielleicht liegt es auch da dran. Aber tatsächlich hatte ich eine richtig geile Perücke, die ich geliebt habe. Die habe ich jetzt zu Hause nicht angezogen, weil die einfach unpraktisch war. Da habe ich mir so eine richtige Walla-Walla-Perücke gekauft. Übrigens bei Amazon für 23 Euro. Ich habe mich vorher auch völlig informiert bei den teuren Perücken und habe gedacht, ja, du brauchst ja eine Perücke. Wir hatten da so ein paar ja, wichtige Dates anstehen, wie zum Beispiel der Abi-Ball meiner Bonustochter. Und da wollte ich jetzt nicht mit Glatze auftauchen. Und Ja, habe dann irgendwie so eine teure Perücke mir verschreiben lassen. Die fand ich aber nicht annähernd so schön wie diese Billigperücke von Amazon.
Wow.
Und also die war wirklich total toll. Und wenn ich weggegangen bin, hat das auch, also ich denke, wenn man krebskrank selber ist und Perücke trägt, hätte man das sehen können. Aber ich glaube, jetzt die ganze Männerwelt hat das nicht gesehen. Also ich bin so oft angesprochen worden und angegraben worden, weil diese Perücke einfach mich so jugendlich gemacht hat. Es war wirklich total cool.
Echt? Ich habe mich da ja so verrückt.
Cool mit gefühlt. Und ich weiß, das erste Mal, als ich damit einkaufen war mit den Kindern, hat mich eine Frau angesprochen und hat gesagt, oh, sie haben aber schöne Haare. Und die Kinder fingen schon an zu lachen und ich war völlig überfordert mit diesem Kompliment und habe gesagt, das ist eine Perücke. Und dann war die natürlich total entsetzt so. Und dann habe ich dann auch wieder das Gefühl gehabt, ich müsste mich rechtfertigen und habe gesagt, oh ja, ich bin Krebspatient. Und dann war die arme Frau total niedergeschlagen und die wollte mir nur ein nettes Kompliment machen.
Ja, ja.
Und ich konnte das aber gar nicht aushalten, weil ich gedacht habe, ich schmücke mich so mit fremden Federn. Oh Gott, ich bin da glatzköpfig drunter. Aber da habe ich mich dann dran gewöhnt und wir hatten dann ja auch Karneval. Und also ich muss sagen, ich fand mich richtig, richtig gut mit dieser Perücke. Und habe die dann einfach zu irgendwelchen Anlässen getragen, habe gedacht, wow, also so geile Haare, kriegst du dein Leben nicht mehr. Ich überlege auch tatsächlich, ob ich die nicht einfach so behalten soll. Dann muss ich dann einfach dann nachher neu bestellen, weil die einfach dann verfilzen dann, weil die Qualität nicht so gut ist. Das ist aber auch bei den teuren so. Aber so kurze Haare, so im Alltag, ist schon ziemlich cool und praktisch. Und dann, wenn es drauf ankommt, ziehe ich einfach eine Perücke an. Also da bin ich noch nicht ganz ausgekoren, aber das ist auf jeden Fall, sich mal so neu zu erfinden, auch welche Frisur einem steht, kann eine Bereicherung sein. Also ist für mich nicht so schlimm gewesen. Und es gibt wirklich tolle Perücken, auch günstige Perücken, die toll sitzen. Also da muss man vielleicht nicht so viel Angst haben für alle, die jetzt vielleicht zuhören und denken, oh Gott, jetzt gehen mir die Haare aus. Und ich habe halt eben auch da kein Hehl draus gemacht, dass ich Perücke trage. Also alle meine Freunde wussten das und viele waren auch einfach neugierig. An Karneval kam zum Beispiel meine Schwester mal und hat dann irgendwie, weil so viele Leute dann gefragt haben, ja, deine Schwester sieht ja total toll aus. Hat die wirklich Krebs und die tollen Haare? Und dann sagt meine Schwester, jetzt eine Perücke und dann ist sie gekommen. Hat mir dann im Suff die Perücke abgezogen und hat gesagt, und so sieht die aus ohne. Also das kann natürlich nicht jeder, aber ich hatte, wie gesagt, auch mit meiner meiner Glatze null Probleme. Mhm. Ich war auch auf so einem Event beim Hermann Scherer, da habe ich überhaupt keine Perücke getragen. Und ja, also ich habe das wirklich mit Pride getragen, einfach auch, um allen irgendwie vielleicht so ein Statement zu setzen, das ist nicht schlimm. Und es kamen so viele Leute auf mich zu, die gesagt haben, boah, ich hatte auch Krebs und mir ist das so schwer gefallen und ich hätte mich das nicht getraut. Und ich hatte da wirklich super Feedback und es ist mir auch nicht schwer gefallen. Aber es war trotzdem kalt. Also ich musste Mütze auch im Bett anziehen die erste Zeit.
Ja, das glaube ich, dass das total anders ist, ne? Wenn du ja natürlich noch nie eine Glatze hattest, die armen Männer. Aber ich glaube, man gewöhnt sich dann auch dran, ne?
Ja, also man gewöhnt sich dran, aber ich habe tatsächlich, ich habe im Winter Glatze gehabt und ich habe dann einfach auch so dicke, fette Wollmützen angehabt, da hat man gar nicht gesehen, da hätte ich auch einfach Haare drunter haben können.
Ja.
Aber was wir gemacht haben, also mein Mann hat auch eine Glatze und wir haben so Glatzenfotos geschossen und das war auch ziemlich cool, also wir beide mit Glatze.
Ja, auch schön. Also aber was ihr zusammen gemacht habt, aber dein Mann hat normalerweise auch eine Glatze oder hat er wegen dir eine Glatze?
Nein, der hat schon immer eine Glatze gehabt und dann habe ich gesagt, ich möchte einfach gerne Glatzenfotos mit ihm haben, weil ich das irgendwie cool fand.
Ja, voll schön.
So als verbindendes Ding. Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das rechne ich ihm auch sehr hoch an. Der musste mit mir schon alles Mögliche mitmachen. Ich hatte auch schon eine Magen-Bypass-OP vor meinem Krebs, das heißt, ich war wirklich sehr korpulent. Ich habe vorher irgendwie 118 Kilo gewogen. Der hat mich so kennengelernt mit schwarzen, dunklen, lockigen Haaren. Und ich war wirklich fett, muss man sagen. Dann habe ich mich operieren lassen. Jetzt wiege ich nur noch irgendwie 73 Kilo. Und der hat mich dann, habe ich meine Haare blond gefärbt. Dann habe ich gar keine Haare gehabt. Also der hat schon alles, ich habe gesagt, der hat jedes Jahr eine andere Frau neben sich liegen gehabt.
Wow, das heißt, du kannst dich öfter mal komplett neu erfinden und deinen Typ total verändern, das ist ja wow.
Also da kennen mich auch ganz viele Leute nicht mehr, die mich halt dann lange Jahre nicht gesehen haben. Also meine Freunde wissen, haben natürlich alles mitgemacht, aber viele erkennen mich nicht, weil ich einfach dann erstmal so viel abgenommen habe. Dann durch den Krebs habe ich nochmal abgenommen und dann halt, Glatze, jetzt habe ich graue, kurze Haare. ja, ich habe mich schon ziemlich optisch verändert.
Ich habe von dir auch ein Foto gesehen. Ich glaube, bei Instagram war das, ne? Wo du auf so einem Stuhl sitzt und die Glatze hast. Und das sieht so cool aus. Also du siehst vor allem auch kein bisschen krank aus auf dem Bild, sondern so, als wäre es Absicht, dass du keine Haare hast.
Genau, das war beim Hermann Scherer. Da habe ich so einen Workshop gemacht. Und da konnte man so Fotos machen. Und da habe ich auch die ganze Zeit keine Perücke getragen, weil es einfach genervt hat. Mhm. Und da hatten wir auch so ein Gala-Event. Und dann habe ich mich einfach schön gemacht und habe mich halt eben auch immer geschminkt. Und dann, ich hatte auch keine Wimpern. Ich habe mir Wimpern kleben dann beibringen müssen. Und ich fand das auch irgendwie ganz cool. Und es haben mich auch viele gefragt, haben gesagt, ist das Absicht oder hattest du irgendeine Erkrankung?
Mhm. Und was hast du dann gesagt?
Also, dass ich krebskrank bin, aber dass es mir halt gut geht. Und ich habe mich auch nicht krank gefühlt. Also direkt nach dieser Chemo, da war ich irgendwie noch so in, ich glaube, Kampfstimmung. Und ich habe dann auch echt Freude gehabt, mich irgendwie schön zu machen, mich dann einfach zu schminken. Und ich kann sowieso ganz gut mit Farbe und Pinsel umgehen. Und dann habe ich noch mir die Wimpern eingeklebt. Und ich fand das da einfach, ich habe mir selber eigentlich gefallen, auch ohne Haare.
Hat sich das dann verändert, als du in dieses psychische Loch gefallen bist? War das dann, also das haben mir auch schon Frauen erzählt, dass wenn man dann langsam wieder gesund aussieht oder beziehungsweise von außen so wahrgenommen wird, sich aber gar nicht so fühlt, dass das auch schwer ist.
Ja, also das würde ich auch sagen. Also man sieht mir das nicht an und ich bin halt immer noch so, also ein Weibchen, ne? Ich ziehe halt immer auch keine Kleider an und dann vielleicht ein bisschen höhere Schuhe und schminke mich und dann sehe ich natürlich auch nicht krank aus. Und sich aber dann krank zu fühlen, also innerlich, dass man irgendwie so eine, ja, wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art, so teilweise so depressive Phasen hat, das ist natürlich dann für die anderen total schwierig, irgendwie nachzuvollziehen. Also auch, weil es zeitversetzt kommt, ne? Man denkt, oh, ist doch alles überstanden, du siehst aus wie das blühende Leben und dann denkt man, ja, aber so fühle ich mich eigentlich gerade gar nicht.
Was ist es denn, was dir Kraft gibt und dich einfach so weitermachen lässt?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht in dem Stadium, dass ich sagen würde, dass ich weiß, was mir so Kraft gibt. Das suche ich gerade noch. Ich bin noch gerade in der Sortierungsphase, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß für mich, dass ich gerne leben möchte und dass ich jetzt leben möchte. Weil ich weiß, es kann morgen tatsächlich zu spät sein. Und das gibt mir Kraft, das ist so mein innerer Antreiber, um besser auf mich aufzupassen, um auch wirklich da, vielleicht für andere sieht es egoistisch aus, aber meine Ziele, also eher auch mal durchzudrücken und auch Nein zu sagen, das war vielleicht auch schon lange überfällig. Und wie gesagt, gut zu essen, zu schauen, dass man sich bewegt. Also ich bewege mich wirklich mehr auch jetzt und achte mehr und nimm auch nicht mehr so jeden Bullshit irgendwie, dass ich sage, nee, also wenn ich jetzt keinen Bock das zu haben, fällt mir immer noch schwer, meine Grenzen zu verteidigen, aber da bin ich gerade dran. Mhm. Das ist so der Outcome, vielleicht auch ein guter, würde ich sagen, dieser Krebserkrankung. Und für mich ist wichtig, dass ich, also Reisen ist für mich sehr wichtig, dass nicht nur dieses Gefühl, frei zu sein und was zu erleben, sondern irgendwie auch neue Menschen kennenzulernen, die einfach eine andere Sicht auf die Dinge haben. Ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel in Brasilien mal in so einer Favela war, dann fühlt man sich gleich schon blessed, wenn ich das mal so sagen darf. Also einfach irgendwie, wenn man denkt, wow, was habe ich für ein Glück in meinem Leben? Mhm. Und auch, wenn man dann weiß, ich lebe in einem Land, wo sowas behandelt werden kann. Also das wäre ein Todesurteil, wenn ich irgendwo in Afrika wäre und ich hätte keine medizinische Versorgung. Das hat mir schon die Augen geöffnet, da bin ich auch sehr dankbar für. Also Dankbarkeit ist auch so ein Motivator. Und ich möchte einfach mein Leben jetzt noch so in vollen Zügen auskosten und möchte so lange fit sein, wie es irgendwie geht und möchte deswegen einfach gut auf mich aufpassen.
Ja, ganz wichtig. Gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Frau, der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, was heißt noch nicht besprochen, aber steckt den Kopf nicht in den Sand. Das ist nicht das Ende. Ich komme, wie gesagt, auch gerade aus der Reha. Ich habe Leute getroffen, denen es schlimmer ging als mir, auch Leuten, denen es besser ging als mir. Also es ist nicht das Ende, weil man Krebs hat. Man hat ja so, ich habe das bei meinen Freunden gemerkt, ganz oft das Gefühl gehabt, oh Gott, Krebs, das ist so das Endstadium, dann stirbt man. Das ist nicht so. Man kann viele Sachen einfach heilen. Also das heißt einfach, aber man kann sie heilen. Und jeder ist natürlich irgendwie anders. Und das muss nicht heißen, dass das jetzt ganz schlimm wird mit der Chemo. Ich glaube auch, dass so eine positive Grundeinstellung wirklich hilft, dass man sich sagt, hey, Chaka, ich schaff das. Was mir wahnsinnig geholfen hat, sind meine ganzen Freunde. Also mit so viel Zuneigung und Zuspruch habe ich irgendwie nicht gerechnet. Da muss ich echt sagen, die haben mich auch sehr getragen und es hat mir auch sehr geholfen. Und dann muss man, glaube ich, für sich selber entscheiden, ob man drüber redet oder nicht. Also mir hat dieses offene Umgehen damit, also halt eben auch mit meiner Glatze, mit den Problemen, den ich habe, auch mit dieser Sexualität, mich hat dieses ganze offene Reden wahnsinnig weitergebracht. Also dieses Verschweigen und Angst haben für sich selber, ich glaube, da wäre ich dran kaputt gegangen, wenn man das alles so mit sich selber ausmachen muss. Mhm. Und ich glaube, eine offene Herangehensweise mit jedem, natürlich auch mit dem Partner zu Hause und zu sagen, hey, ich habe einfach Angst oder ich fühle mich nicht gut genug oder einfach wirklich ehrlich zu sein, glaube ich, hilft. Mhm. Und das kann ich nur jedem irgendwie nahelegen und dann eben auch auf sich selber aufzupassen. Mhm. Also wir haben ja nur dieses eine Leben, also zumindest glaube ich das. Ja, da macht es einfach Sinn, auf sich aufzupassen und zu gucken, dass es einem gut geht.
Absolut. Liebe Bianca, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, bis bald.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen ein bisschen Mut geben, dass nicht alles vorbei ist und dass es Hoffnung gibt. Und wie gesagt, es sitzen ganz viele im selben Boot. Wir kriegen das alles gerockt.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.